Amen. Dankeschön. Wir sind ja jetzt schon, das Jahr ist noch nicht mehr ganz so neu, wie es mal war. Ich wurde letztens von jemandem begrüßt mit frohem neuen Jahr. Und da habe ich mir schon gedacht, das ist jetzt nicht mehr ganz so passend. Aber es hat mich auf einen Gedanken gebracht, nämlich viele von uns haben uns ja am Anfang des Jahres Sachen vorgenommen, Ziele. Und ich frage mal, vielleicht ist jemand mutig genug und kann die Hand heben, wenn er eins von seinen Zielen schon wieder verworfen hat. Okay, eine Person, okay, gut. Immerhin, eine ehrliche Person. Schön. Ja, es ist halt manchmal so, manchmal nehmen wir uns zu viel vor oder sind unrealistisch mit den Erwartungen uns selber gegenüber. Und so ein klassisches Ziel ist ja, dass man gesund sein will, dass man Sport machen will. Viele Leute nehmen sich vor, ich gehe jetzt und mache öfter Sport, ich melde mich an im Fitnessstudio und dann gehe ich nicht hin. Aber das ist eigentlich, es ist eine gute Sache an sich. Und es ist ja auch gut, Sport zu machen. Ich bin zum Beispiel in der Boulder-Kleingruppe und wir gehen mit einigen aus der Gemeinde, treffen uns jede Woche und gehen zusammen bouldern und ermutigen uns gegenseitig da drin. Und ich muss sagen, für mich selber, ich merke schon, es hilft, einfach sich zu bewegen, aber auch diese Herausforderung, der Sport an sich. Es ist gut, dass wir von unterschiedlichem Niveau sind. Zum Beispiel der Georg ist so der Beste von uns, der hat alle guten Techniken drauf und manchmal gibt er uns auch so ein paar Tipps, die uns voranbringen. Und es ist einfach, ich merke, Sport an sich ist eine gute Sache. Und das steht zum Beispiel auch in der Bibel. Es steht geschrieben, dass die leibliche Übung, also das ist quasi der Sport, kann man auch übersetzen so Gymnastik. Es ist Nütze, aber es sagt, es ist wenig Nütze. Also es wird so ein bisschen klein gemacht. Aber es wird nicht klein gemacht, weil es schlecht wäre, sondern es wird klein gemacht, weil es verglichen wird mit etwas anderem. In 1. Timotheus 4,8 steht, die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Also der Grund, warum Sport nur einen begrenzten Nutzen hat, ist, weil es sehr gut ist für unser aktuelles Leben hier auf der Erde. Aber es gibt Sachen, die sind gut auch für hier auf der Erde und auch für etwas, was darüber hinausläuft. Und das ist natürlich dann viel wertvoller und hat eine hohe Priorität. Weil, stell dir vor, du bist ein super gesunder Mensch und du bist der beste Boulderer und hast die besten Muskeln und alles Mögliche, aber sonst in deinem Leben ist nichts in Ordnung, deine Seele ist schlecht, du bist deprimiert und du weißt nicht, wo dein Leben hinführen wird. Darauf nimmt auch Jesus Bezug, er sagt einmal in einem Satz in Markus 8, was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert. Deswegen, es ist gut, aber es hat seine Stelle und ich will jetzt sprechen über das noch ein bisschen Bessere. Jetzt habe ich hier vorgelesen die Frömmigkeit. Und das ist vielleicht ein Begriff, der nicht so viel sagt. Und ich war neugierig zu sehen, wie andere Übersetzungen von der Bibel das übersetzt haben. Und ich war überrascht, dass es mit sehr, sehr unterschiedlich übersetzt wird. Zum Beispiel, einige Übersetzungen verwenden eben dieses Wort Frömmigkeit. Dann gibt es das Wort Gottesfurcht. Einige umschreiben das, sagen, sich im Gehorsam zu Gott üben oder sich in Ehrfurcht vor Gott üben. Eine Übersetzung sagt geistliches Training. Und es gibt eine Übertragung von der Bibel, die nennt sich Hoffnung für alle, ein bisschen in einer verständlichen Sprache umschreibend. Und da steht es so drin, dieser Vers. Es sagt, sich körperlich anzustrengen und Verzicht zu üben, ist ganz gut und schön. Aber auf Gott zu hören, ist besser. Denn damit werden wir dieses und das zukünftige Leben gewinnen. Und jetzt will ich ein bisschen darüber sprechen, was bedeutet es, auf Gott zu hören. Man kann ja nur auf Sachen hören, so wie wir auch in diesem Lied am Anfang, das war glaube ich das zweite Lied, da hieß es, ich bin von Neuem geboren und mein Herz hat jetzt Ohren und jetzt kann ich Gottes Stimme hören. So ungefähr waren die Worte. Also, es bezieht sich auf es setzt voraus, den Willen, eine Beziehung mit unserem Gott zu haben. Unseren Gott zu verstehen, unserem Gott näher zu kommen und dadurch zu hören, was er uns sagen will. Und wie nennen wir das normalerweise? Wenn wir auf jemanden zuhören, wenn jemand etwas sagt und wir im Gespräch sind, das nennen wir in Bezug auf Gott, nennen wir das Gebet. Wir beten mit Gott, wir sagen ihm, was uns beschäftigt, wir hören, was er uns zu sagen hat, wir befinden uns in einem Austausch mit ihm, wir lassen uns selber auch verändern dadurch und ich will jetzt ein bisschen näher definieren, was Gebet ist und warum das gut für uns ist. Gebet ist, stelle ich mal die These auf, gleichzeitig eines der leichtesten Sachen, was man tun kann und auch eines der schwierigsten Sachen, was man tun könnte. Es gibt in der Bibel jetzt nicht unbedingt, habe ich jetzt viel nachgeschaut, einen Satz, wo steht, Gebet ist so und so und so, und wenn es nicht das ist, ist es nicht Gebet. Aber es gibt viele Beispiele, es gibt viel darum, wie man richtig betet, wie man falsch betet, was die Auswirkungen von Gebet sind und auch an wen das Gebet gerichtet sein soll. Und hier komme ich zu dem ersten Teil. Ich habe gesagt, es ist gleichzeitig eins von den leichtesten und schwierigsten Sachen. Warum ist es leicht? Es liegt in unserer menschlichen Natur. Es liegt in unserer Natur, dass wir, so wie wir auch überleben wollen und uns gesund halten und essen und Sport machen und so weiter, das ist so mehr die körperliche Seite, aber es liegt auch in unserer Natur, dass wir das Bedürfnis haben, verstanden zu werden, zu uns auszudrücken, Zugehörigkeit haben zu wollen, dass jemand uns ernst nimmt, dass jemand uns zuhört. Das gehört alles dazu. Und ich habe schon viele Leute erlebt, auch insbesondere als ich noch in der Uni war, im Studium, Leute, die überhaupt nichts mit Gott zu tun hatten, aber als dann die Klausurenphase kam und sie gemerkt haben, wie unvorbereitet sie sind, haben sie angefangen zu beten. Sie wussten nicht, zu wem sie beten, sie wussten nicht, ob das irgendetwas bringt oder nicht, aber es war einfach ein Instinkt zu sagen, ja, bitte lass, dass diese Klausur gut wird und so weiter und so weiter. Es ist, wenn alle Optionen weg sind, dann kommt dieser tiefe Instinkt, der in uns drin ist, kommt zum Vorschein. Also es ist etwas ganz Natürliches, was wir machen. Nur die Sache ist, viele Menschen wissen nicht, an wen ist dieses Gebet zu richten. Wenn ihr einmal nach Giesing geht, in die Grünwalder Straße, ist dort ein großes Stadion Und wenn ihr an einem richtigen Tag kommt, dann werdet ihr dort so etwas Ähnliches sehen, was wir heute am Sonntag gesehen haben. Es sind so Leute, die sich versammeln und so wie wir, dann stehen sie auf, dann heben sie ihre Hände und dann singen sie und sagen, 60 ist unser Leben, 60 unser Verein. Und die hoffen und beten, und wenn es eine spannende Situation ist, ein Freischuss oder ein Elfmeter, siehst du sie manchmal auch so mit den Händen gefalten, oder die Emotionen sind vielleicht noch ein bisschen mehr als gerade bei uns eben im Lobpreis, muss man manchmal sagen. Also das könnte man auch sagen, die sind in Anbetung. Aber was sie unterscheidet, sie wissen nicht, sie haben nicht die Gewissheit, dass das, was sie anbeten, ihnen wirklich etwas bringen wird, als nur eine emotionale Befriedigung. Aber wir sehen, es ist ein urmenschliches Bedürfnis, ein Instinkt von uns. Es ist schwierig, weil wir eben nicht wissen, zu wem wir beten können manchmal. Es fällt uns schwer, auch mir manchmal, der ich ja schon mich als Christ zähle und Jesus als Herrn in meinem Leben habe, fällt es mir manchmal schwer zu verstehen, was habe ich für einen Gott oder gewisse Aspekte von ihm. Und deswegen, je weniger man jemanden kennt oder je weiter weg jemand ist, desto schwieriger fällt es einem, im Gespräch zu sein. Auch wenn man jetzt jemanden sehr stark bewundert, stell dir einmal vor, ich weiß nicht, wer von euch das ist, aber vielleicht ist ja jemand Fan von 1860 München und ich weiß auch nicht, wer da die großen Stars sind. Oder vom FC Bayern. Okay, sehr gut. Ich will mich jetzt nicht positionieren unbedingt, aber stellen wir uns vor, vom FC Bayern, der Thomas Müller kommt und man könnte ein Gespräch mit ihm haben, obwohl man ihn sehr mag und er sympathisch wirkt, weil es keine persönliche Beziehung ist, wird es fürs Erste vermutlich ein bisschen ein komisches Gespräch sein. Wahrscheinlich auch sehr höflich und schön, aber es wird nicht dasselbe Gespräch sein, was man mit einem Freund hat, den man 10 Jahre lang kennt, dem man vertraut und so weiter. Deswegen, das ist oft ein bisschen die Schwierigkeit und auch den Druck vielleicht, den wir uns machen, als Menschen, die Jesus schon kennen und lieben und auch wissen, wer er für uns ist, dass vor allem, wenn wir es eine Zeit lang vernachlässigt haben oder vielleicht gerade neu angefangen haben, wieder uns aufs Gebet zu konzentrieren, was uns vielleicht ein bisschen schwer fällt. Ein Freund, den man ein halbes Jahr nicht gesehen hat und vielleicht auch eine Zeit lang ignoriert hat, ist es auch manchmal ein bisschen schwierig, den Kontakt wieder aufzunehmen. Und das ist auch eine ganz normale Sache. Und ich will auch nicht unbedingt heute nur sagen, ihr seid sehr schlechte Christen, weil ihr nicht oft genug betet, weil ich weiß ja auch nicht, wie jeder sein Gebetsleben macht. Aber nur so, um zu erklären, ich verstehe, es ist schwierig, weil mir fällt es auch oft schwer. Wir haben als Christen, das sage ich oft auch in unserer Jugendstunde, wir haben ein großes Vorbild in unserem Leben. Und dieses Vorbild ist Jesus, der gekommen ist vor 2000 Jahren und ein Leben geführt hat als Mensch mit unseren Einschränkungen, die wir auch haben. Und er hat uns gezeigt, wie das zu führen ist. Und eine Sache, die auffällt, wenn man einen von den 4 Evangelien im Neuen Testament liest oder in jeder von diesen Evangelien, fällt auf, dass Jesus eine Gewohnheit hatte, die er sehr oft sehr deutlich war, nämlich er hat sich oft zurückgezogen, um zu beten. Er hat diese Gemeinschaft mit seinem Vater, diese Gemeinschaft mit Gott aktiv gesucht und das zu einer Gewohnheit in seinem Leben gemacht. Und es war sogar so auffällig, dass Menschen ihn auch gefragt haben, ihnen Tipps zu geben oder ihnen zu sagen, wie machst du das oder wie sollen wir das machen. Und das haben sie zu wenigen Sachen gefragt. Deswegen denke ich, es ist gut, dass wir ein bisschen darauf schauen, was er ihnen geantwortet hat. Und die Antwort ist eigentlich auch eine sehr bekannte Antwort, weil viele von uns die kennen, auch viele Leute, die jetzt nicht sehr aktive Christen sind, kennen vielleicht dieses Beispiel, was Jesus gesagt hat, wie man beten sollte. Wir nennen dieses Gebet das Vater unser. Das steht geschrieben in Matthäus 6, ab Vers 9 bis 13. Und ich fange an zu lesen und wir gehen so ein bisschen durch und schauen, was bedeutet dieses Beispiel und welche Schlüsse können wir daraus ziehen für unser eigenes Gebetsleben. Denn es ist natürlich, kann man das auch Wort für Wort beten und es ist bestimmt nicht verkehrt, aber es ist gleichzeitig ein Muster und es will uns sagen, was ist die Essenz von Gebet oder was gehört da drinnen. Ich lese vor, Matthäus 6, ab Vers 9. Jesus sagt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater. Also, er spricht gleich an, es ist die persönliche Beziehung. Dieser Wunsch von uns, eine Zugehörigkeit zu finden, jemanden, den wir ansprechen können, das ist das Erste, worauf wir eingehen können. Wir haben jemanden und die Beziehung ist definiert. Es ist die von einem Vater, die von jemandem, der uns liebt, die von jemandem, der sich interessiert für uns, der sich um uns kümmert, an den wir uns wenden können. Und wir sagen auch unser Vater, weil nicht nur mein Vater, weil wir sind ja nicht alleine. Ich bin froh, dass ich nicht der einzige Christ bin, sondern dass ich so viele Geschwister habe wie ihr hier. Und das gehört auf jeden Fall auch dazu. Also unser Vater, und dann geht es weiter, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Jetzt erkennen wir an, wie groß dieser Gott ist, wie sehr er über uns steht, wie mächtig er ist, wie groß, und er ist ja im Himmel, also auch so in einer anderen Dimension bedeutet das. Und wir ehren ihn, wir sagen, der Name werde geheiligt, so wie wir auch gesungen haben, also wir nehmen uns Zeit, dieses Gespräch auch in dieser Beziehung zu führen, die es auch verdient. Es ist nicht irgendjemand, mit dem wir sprechen, sondern es ist der große, heilige Gott. Und dann äußern wir einen Wunsch. Und wir äußern zuerst diesen Wunsch: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Also der erste Wunsch ist, ich will, dass das passiert, was du dir wünschst. Egal, was ich sage, es soll am Ende so sein, wie es dir gefällt. Wir sagen nicht, ah Gott, du siehst die Sachen so und so und so, aber ich sehe das ganz anders und das ist, glaube ich, nicht ein Gebet, was Erfolgschancen hat. Stellt euch vor, ich komme wieder zum Thema, 1860 München. Ich bin großer Fan von 1860 München, stellt euch mal vor. Und ich sage, ich will, dass jeder das sieht. Jeder soll sehen, dass ich ein großer Fan von 1860 München bin. Deswegen wünsche ich mir, dass meine Haare blau und weiß werden. Dann kann jeder sehen, dass ich zu diesem Verein gehöre. Und ich bete das im Glauben, weil ich habe ja gelesen, dass Jesus sagt, wer bittet, dem wird gegeben und so weiter. Und dann bete ich das hier laut in der Gemeinde und vielleicht gehe ich noch zum Gebetsteam und so weiter. Und dann schaue ich in den Spiegel voller Erwartung. Ich bin 100% sicher, ihr wisst auch, was ich sehen werde. Nämlich, was hat sich geändert? Okay, jemand hat es falsch verstanden. Also, ich bin überzeugt, ich werde überhaupt keine Veränderung sehen. Weil es ist nicht, was Gott für mich vorgesehen hat. Es ist nicht der Wille von ihm. Vielleicht will er mir eine Lektion lernen, was es bedeutet, wenn ich dumme Sachen von ihm bitte. Aber ich glaube, er wird einfach sagen, nein, du behältst das so, wie es ist. Und dann in 2 Jahren, wenn die 60er wieder in der Regionalliga sind, da bin ich vielleicht sogar froh, dass Gott das nicht gemacht hat. Sondern, dass er einen langfristigen Plan mit mir hat und nicht unbedingt jede Laune von mir oder aus meiner Perspektive, was gut wäre, immer eintritt. Das ist jetzt ein bisschen ein lustiges Beispiel, aber wir haben das auch in Ernst und es steht in der Bibel, als Jesus vor der Entscheidung stand oder als er wusste, dass jetzt der Moment gekommen ist, dass er gefangen genommen wird und gefoltert und auf das Kreuz gehängt wird, um für unsere Schulden zu sterben, hat er gesehen, dass das eine ziemlich grausame Sache ist und hat Gott gebeten und ihn gefragt, gibt es einen anderen Weg, dass ich das tun kann, was ich tun muss, der nicht so grausam ist? Und wenn ja, bitte mach das. Und er hat sehr stark damit gekämpft, aber er hat gesagt, wenn es nicht einen anderen Weg gibt, dann, so wie er hier gesagt hat, dein Wille geschehe. Und dein Reich komme, und sein Reich ist gekommen dadurch, durch das, was er am Kreuz gemacht hat. Nachdem wir das gebetet haben, können wir sagen, gib uns heute unser tägliches Brot. Gib uns das, was wir brauchen. Gib uns das, was uns Freude macht. Gib uns das, was wir gerade als Anliegen, so wie wir auch während der Lobpreiszeit unser Anliegen gesagt haben. Ich glaube, Gott freut sich, wenn wir unser Anliegen mit ihm teilen. Wenn wir sagen, das und das benötige ich oder das würde mir Freude bringen. Und es ist ja auch so eine Übung für uns, ihn auch zu verstehen, wenn wir, bevor wir unsere eigenen Wünsche ausdrücken, erstmal reflektieren, was Gott überhaupt gefällt, weil das ist auch die Art und Weise, wie wir ihm näher kommen. Das ist die Art und Weise, wenn wir sagen, wenn wir zum Beispiel in der Bibel lesen, um zu verstehen, wer Gott ist, und dann direkt danach unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse reflektieren, dann kommt es schnell auch zum Vorschein, dass einige Sachen sehr gut da reinpassen und einige Sachen nicht. Und das ist auch, wie wir Gott näher kommen können, weil wir so in diesem Dialog, in diesem Gespräch sind und dann können wir sagen, okay, diesen Wunsch habe ich schon selber jetzt erkannt, dass es nicht Gott gefällt, kann ich mir auch sparen und schauen, was ich mir sonst noch wünsche. Gib uns heute unser tägliches Brot. Also das steht dafür, unsere Wünsche zu äußern und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Wir sagen, wir erkennen an, wir sind Menschen, die Probleme haben, die nicht perfekt sind. Jeder hat seine Sachen, die er manchmal falsch gemacht hat. Und wir sagen, Herr, ich weiß, es gefällt dir nicht und ich will es auch nicht mehr tun. Bitte vergib mir. Und gleichzeitig dann erkennen wir, ah, schau mal, die Person, auf die ich selber ein bisschen böse bin, wenn Gott mir vergibt, kann ich ihr ja auch vergeben. Und das ist oft ein etwas, was Gebet macht. Es sensibilisiert uns aus unseren Wünschen heraus, auch zu sagen, wenn ich mir das schon so stark wünsche, dann ist es bestimmt für viele Leute auch so. Und dann kann ich mein Handeln anpassen. Dann kann ich für meine Mitmenschen ein besserer Mitmensch selber sein, wenn ich Streit habe und ich mich über diesen Streit bei Gott beschwere und sage, bitte vergib mir, dass ich so und so gemacht habe und Gott mir den Frieden schenkt, ist es auch ein bisschen dann meine Aufgabe, weiterzugehen und diesen Frieden weiterzugeben. Das Gebet ist nämlich nicht in erster Linie etwas, was uns, wo wir sagen, Gott, das und das und das so sein und ich verändere Gottes Einstellung. Es ist vielmehr so, dass wir, indem wir in Kontakt zu ihm kommen, wir selber verändert werden. Unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Wünsche und unsere eigenen Gedanken und Sichtweisen werden angepasst an das, wie er denkt, wie er mit Liebe und mit Weisheit die Welt und die Menschen sieht. Ich lese weiter. Führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns vor dem Bösen. Wir sagen, Gott, ich will bei dir bleiben. Es gibt Sachen, die mich davon abhalten. Hilf mir dabei bitte. Errette mich von dem, was mir nicht gut tut und hilf mir nicht mehr, da reinzukommen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Jetzt betonen wir nochmal, was für einen großen Gott wir haben, warum wir glauben, dass dieses Gebet Wirkung hat, weil wir haben einen Gott, der ist König über allem, dessen Macht ist unbegrenzt und auch zeitlich wird es nie enden. Und wir enden mit dem Wort Amen, was bedeutet, so soll es sein. Das ist das Gebet, was Jesus uns lehrt. Ich möchte jetzt zwei Sachen tun. Erstens, lass uns mal zusammen dieses Gebet sprechen. Und dann wollen wir in eine Zeit kommen, wo wir miteinander beten dürfen, während noch auch der Lobpreis spielt. Und wir werden auch hier vorne sein. Ihr dürft auch gerne zu uns kommen, dass wir zusammen beten. Wir werden auch heute am Abend eine Zeit des Gebets haben, um 19 Uhr. Darf man kommen, wir wollen gemeinsam beten. Das ist auch ein Aspekt, Gebet gemeinsam tut auch sehr gut, unsere Gemeinschaft zwischen uns, aber auch unsere Beziehung zu Gott zu pflegen. Nehmt diese Gelegenheit wahr, wenn ihr Zeit habt, um 19 Uhr hier. Aber lasst uns jetzt einfach erstmal zusammen aufstehen und dieses Gebet, was viele von euch schon kennen, oder wenn ihr es noch nicht kennt, dann habt ihr es jetzt gerade gelernt. Vielleicht können wir das auch auf den Beamer tun. Das ist, ich sage nochmal, Matthäus 6, von 9 bis 13, genau. Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.